Sie hören podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einer Kostprobe aus dem neuen Jugendbuch Dudek von Jan Konefke. Und das bin ich,
hier am Mikrofon.
Hallo und vielen Dank, dass Sie uns hören. Um mich kurz vorzustellen, ich stamme aus Darmstadt, habe in West-Berlin studiert und nach dem Fall der Mauer einige Jahre in Berlin-Mitte gewohnt. 1995 ging ich mit einem Villa Massimo-Stipendium nach Rom und blieb, nachdem das Jahr beendet war, für weitere 7 Jahre dort. 2003 zog ich mit meiner rumänischen Frau, die ich in Rom kennenlernte, nach Wien und Bukarest. Seither pendeln wir zwischen diesen beiden Stationen. Da ich also seit knapp 30 Jahren im Ausland lebe, und das heißt auch in anderer Sprachumgebung, betreibe ich neben der Schriftstellerei auch das Handwerk des Übersetzens aus dem Italienischen und dem Rumänischen. Neben Gedichtbänden und einer Reihe von Romanen für Erwachsene, darunter das im vergangenen Jahr erschienene Buch Im Schatten zweier Sommer, habe ich seit 2004 aber auch immer wieder Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht. Das ging auf die Anregung des damaligen Verlegers beim Hansa Kinderbuchverlag, Uwe Michael Gutschan, zurück. Meine Erzählweise sei so bildhaft, dass sie sich für jugendliche Leser gut eignen würde. Ich solle es mal versuchen. Derart ermutigt entstanden im Laufe der Zeit unter anderem das von Jackie Gleich illustrierte Bilderbuch Die Schlittenfahrt, der Jugendroman Die Sache mit Zwille und das meiner Tochter gewidmete Buch mit Gedichten für Kinder Trippeltrappeltreppe. In den vergangenen Jahren bin ich so lange Romanstrecken abgelaufen, dass für Kinder- und Jugendbücher keine Zeit blieb. Bis zu Dudek, um den es heute geht. Dudek erzählt vom Verantwortungsgefühl junger Leute, von Freundschaft und Einsamkeit, Solidarität und Eifersucht und vom falschen Schein einer geordneten Erwachsenenwelt. Es ist, denke ich, eine spannende Geschichte geworden. Sie handelt vom Mädchen Carla, einer Einzelgängerin, deren Eltern getrennt leben, von Ivana, ihrer Freundin kroatischer Herkunft, die aber gerade in die Sommerferien zu ihren Großeltern Adria gereist ist, als Carla im Wald auf den verwahrlosten und verhungerten Jungen namens Dudek trifft. Er kann kaum sprechen. Seine Herkunft ist rätselhaft. Ist Dudek wirklich sein Name? Auf der Suche nach seinem Zuhause spitzt sich der Roman zum Thriller zu. Er erschien im September 2023 beim Geparden Verlag in Zürich.
Jemand starrte die beiden Mädchen an. Irgendjemand, der sich auf der anderen Seite des Ufers versteckt hatte. Irgendwer spionierte sie aus. Und sie waren alleine am Baggersee. Kein Mensch hielt sich sonst an der Kiesgrube auf, der sie im Notfall verteidigen konnte. Ja, Carla bemerkte den Unbekannten, der sie nicht aus den Augen ließ. Er schaute mit einer Gier, bei der sich ihr Nackenhaar aufstellte. Das passierte am ersten Ferientag, an dem Carla bereits um 6:30 erwachte. Sie tappte ins Bad, um sich auf die Schnelle zu waschen, huschte wieder ins Zimmer, stopfte ein Badetuch, einen Schokoladenstängel und ein Buch in den Rucksack. Sie schnappte sich das Mobiltelefon, band das schulterlange, blonde Haar zu einem Pferdeschwanz und schlich wie ein Dieb die Treppe hinunter ins Erdgeschoss mit den Sandalen in der Hand. Auf keinen Fall durfte Vater sie bemerken, sonst verbot er ihr wieder den Ausflug zum Baggersee. Carla nahm den Kellerausgang zur Garage, wo ihr Rad in der Ecke beim Waschbecken lehnte, und lenkte es zwischen den Oldtimer-Autos zum Tor, das sie vorsichtig anhob. Erst als sie im Freien war, ließ sie es ins Schloss fallen. Jetzt konnte ihr Vater ruhig wach werden. Sie hatte sich kaum auf den Sattel geschwungen, als er im Schlafanzug auf den Balkon eilte. Carla trat umso heftiger in die Pedale, was den Berg hinunter nicht einmal notwendig war. Sie brauchte keine Minute, bis sie beim Rathaus und Schlossweiher eintraf, die in der Talsenke lagen. Als Carla von der westlichen Hangseite heranfegte, schwang sich Ivana aufs Rad. Beide strampelten Seite an Seite zum Waldrand hoch, wo sie sich atemlos auf eine Bank fallen ließen. Carla bemerkte den Kloß in ihrer Kehle und schluckte. Morgen würde Ivana mit dem Flugzeug in die Ferien entschwinden, um den Sommer am Meer zu verbringen, bei den Großeltern an der kroatischen Adria. Und Carla selbst würde 6 Wochen allein sein. Das machte sie neidisch und traurig. Sie starrte auf den Rathausturm, rote Dachziegelreihen und die Schule am Bach. Das alte Schulhaus mit dem spitzen Giebel, den neuen Flachdachbau und die Turnhalle. Ivana wurde zappelig, als Carla verbissen schwieg. Bist du böse auf mich? Quatsch, warum sollte ich böse sein? Weil ich weggehe, sagte sie unsicher. Alleinsein macht mir nichts aus. Als Carla das sagte, spürte sie, wie sich ihre Kehle weiter verengte. Sie sprang von der Bank und packte den Fahrradlenker. Lass uns weiterfahren, meinte sie schnell. Ihr war schleierhaft, was in ihr vorging. Bis gestern war sie doch von beiden die Starke gewesen. Und jetzt kam sie sich schwächer vor als ihre Freundin. Vor Monaten hatte sie gesehen, wie man Ivana im Pausenhof mobbte. Ein paar Schüler zogen sie an den Haaren und nannten sie Jugobraut, Knoblauchschlampe und anderes mehr. Und wenn sie in der Schlange vor dem Schulkiosk anstand, gaben sie ihr Schläge ins Kreuz. Das hatte sie wieder und wieder beobachtet, ohne dazwischen zu gehen. Sie kannte Ivana ja nicht. Ivana war ein knappes Jahr jünger und in einer anderen Klasse. Erst als man Ivana vom Rad schubste und sie mit Wucht gegen das Pausenhoftor knallte, ging Carla empört auf den Angreifer los. Um sich zu wehren, war Dennis, das Pickelgesicht, dieser Trottel zu verdutzt. Ein Schlag vor die Brust reichte aus und der Widerling landete hart auf seinem Steißbein. Von diesem Zeitpunkt an ließen sie Ivana in Ruhe. Mit Carla wollte sich niemand anlegen. Sie konnte zur Furie werden, wenn ihr irgendwer blöd kam. Das war auf dem Schulhof bekannt. Sich mit Ivana anzufreunden, war eigentlich nie Carlas Absicht gewesen. Sie war ohnehin nicht auf Freundschaften aus. Ihre Freizeit verbrachte sie lieber allein, am liebsten im Wald. Im Umkreis von 10, wenn nicht mehr Kilometern, kannte sie jeden Pfad, jeden Baum, jedes Versteck. Und im Klettern war sie unschlagbar. Ivana lud Carla zu sich in die Schlossschenke ein, um sich dankbar zu zeigen. Anfangs lehnte Carla die Einladung ab. Doch Ivana blieb stur. Und am Ende nahm Carla an, ohne richtig zu wissen, wieso. Vielleicht aus Mitleid mit der Jüngeren, die ihr verletzlich und einsam vorkam. Erst mit der Zeit ging Carla auf, dass sie einsamer war als die Tochter von Gastwirt Matejewitsch. In Ivanas Familie hielt man zusammen und ging liebevoll miteinander um, was sie von ihrem Zuhause seit langem nicht mehr kannte. So verwandelte sich Carlas Mitleid bald in Neid. Und als sie kurz vor den Ferien erfuhr, wo Ivana den Sommer verbringen würde, kam sie sich noch einsamer vor. Ja, es machte sie traurig, allein zu bleiben. Und diese Traurigkeit ärgerte Carla. Ohne ein Wort miteinander zu wechseln, fuhren sie nebeneinander zum Baggersee. Finsteres Dickicht reichte auf der einen Seite bis fast an den Uferrand, auf der anderen fiel eine Wiese zum Wasser hinab. Nachts war der Baggersee Treffpunkt von jungen Leuten aus der Umgebung, die abends Feuer anzündeten, bis in die Morgenstunden Partys feierten und sich volllaufen ließen. Seltsam, sagte Ivana, die mit einem Stock in der Brandstelle stocherte, als Carla daneben ihr Handtuch ausbreitete. In der Asche ist immer noch Glut. Jemand hat den Platz erst vor kurzem verlassen. Carla schaute sich aufmerksam um. Hast du etwa Angst? Fragte sie kratzig, befreite sich von den Sandalen und ließ sich aufs Handtuch fallen. Es war noch zu kühl, um aus T-Shirt und Hose zu steigen. Ohne Ivana zu beachten, vertiefte sie sich in ihr Buch. Die Freundin holte den Picknickkorb, den sie aufs Fahrrad geschnallt hatte, trank aus der Apfelsaftflasche und schwieg eine Weile. »Ich werde zu Hause bleiben«, sagte sie plötzlich. »Was soll denn jetzt das wieder?« »Ich muss nicht ans Meer fliegen.« »Meinetwegen?« »Ich will nicht, dass unsere Freundschaft kaputt geht.« Carla blinzelte zu den Sonnenstrahlen hoch, die in den Baumwipfeln spielten. Sie wollte Ivana nicht merken lassen, wie nahe ihr ging, was das Mädchen gesagt hatte. Auf die Ferienreise verzichten zu wollen, war ein echter Freundschaftsbeweis. Carla bekam ein schlechtes Gewissen. Ivana in die Enge zu treiben, war total egoistisch gewesen. »Und deine Großeltern? Die werden doch traurig sein. Nein, nein, du fährst«, sagte Carla bestimmt. »Und wir bleiben auch so Freundinnen. Okay?« Und in dieser Sekunde passierte es. Ivana wollte ihr um den Hals fallen, doch Carla wich der Umarmung aus. Das hatte nichts mit der Freundin zu tun. Sie hatte nur eine Bewegung bemerkt, eine Bewegung am anderen Ufer, die ihr irgendwie seltsam vorkam. Ja, etwas bewegte sich im Dickicht. Oder bildete sie sich das ein? Die andere Seite des Baggersees war schattig und dunkel. richtig klar erkennen ließ sich nichts. Ob es ein Spanner war, der sich im Dickicht versteckt hatte? Allerdings passte die Tageszeit nicht. Wer legte sich am Samstag um 9 auf die Lauer? Um diese Zeit war auf der Kiesgrubenwiese nichts los. Weit und breit kein verknotetes, knutschendes Liebespaar oder Frauen, die ein Sonnenbad ohne BH nahmen. Außer ihnen beiden war niemand am See. Was Carla unruhig machte, war dieser Leichenfund. Anfang Oktober vor mehr als 9 Monaten hatten 2 Wanderer am Kiesgrubenufer an der Schmalseite, wo es besonders morastig war, eine Gestalt entdeckt, leblos, verdreht, voller Schlamm. Am darauffolgenden Tag stand in der Zeitung, die Frau habe mit einem Strick um den Hals auf dem Boden der Wassergrube gelegen, bis das verrottete Seil zerriss und sie an die Oberfläche getrieben worden sei. Man wisse nicht, hieß es von Seiten der Polizei, wer die Tote sei, doch es bestehe kein Anlass, beunruhigt zu sein. Seit dem Mord seien Jahre vergangen und von einem weiteren Verbrechen nichts bekannt. Es handle sich offenbar um eine Einzeltat. Selbst wenn der Schuldige auf freiem Fuß und in der Gegend zu Hause sei, könne man nicht davon ausgehen, dass der Täter ein zweites Mal zuschlagen werde. Seitdem war am Baggersee nicht mehr viel los, wenn man von einzelnen jungen Leuten absah. Familien, die früher auf der Wiese kampiert hatten, mieden die Kiesgrube und den Kindern verbot man, an den See zu fahren. Den Mädchen in Carlas Klasse war ohnehin mulmig, wenn sie an den Baggersee dachten, und nur ein paar Halbstarke aus der Schule kamen neuerdings umso begeisterter hin, um nach weiteren Leichen zu suchen. Es galt als Mutprobe, bis auf den Schlammgrund zu tauchen und Dinge zu bergen. Bierflaschen, Spraydosen, Handys. Gegen 7:15 schlug Carla die Augen auf. Als erstes dachte sie an Ivana, die wahrscheinlich schon auf dem Frankfurter Flughafen war. Mit einem flauen Gefühl im Magen starrte sie an die Zimmerdecke, bis sich das Telefon meldete. Sie streckte den Arm aus und schnappte es sich vom Boden. »Schade, dass wir heute nicht wieder zum Baggersee fahren können«, schrieb Ivana. »Es war toll mit dir, Carla. Ich knuddel dich.« Carla kuschelte sich in ihr Bettzeug und spürte, wie das flaue Gefühl verebbte. Es war wirklich seltsam mit ihr. Bis vorgestern war sie sich sicher gewesen, es würde ihr ohne Ivana beschissen gehen. Und heute, heulendes Elend? Von wegen. Selbst eine gescheite Antwort für Ivana fiel ihr nicht ein. Sie schrieb nur »Guten Flug« und drückte auf Senden. Wieder schlich sie sich die Treppe hinab ins Erdgeschoss, barfuß und mit den Sandalen in der Hand, um unbemerkt aus dem Haus zu kommen. Im Wohnzimmer stieß sie auf ihren Vater. Im schmutzigen Blaumann lag er auf dem Sofa und schnarchte mit sperrangelweit offenem Mund. Auf dem Sofatisch stand eine Batterie Bierdosen. Carla war froh, als sie wieder zur Kiesgrube sausen konnte. Draußen wurde ihr langsam klar, warum ihr Neid auf Ivana verflogen war und sie an keinem Abschiedsschmerz litt. Um zu trauern, war Carla zu aufgeregt, und ihre Aufregung hatte mit dem Jungen zu tun, den sie gestern auf der anderen Kiesgrubenseite entdeckt hatte. Ja, es war die Gestalt eines Jungen gewesen, die vom Rand des verrotteten Ruderboots geglitten und eilig ans andere Ufer geschwommen war, wo sie im Dickicht verschwand. Eigentlich war Schwimmen nicht das passende Wort. Er hatte sich anders im Wasser bewegt, mehr wie ein paddelndes Tier, das sich an Land rettet. Von dem Jungen schien keine Gefahr auszugehen. Er wirkte eher schreckhaft und scheu als bedrohlich. Klar, absolut sicher war Carla sich nicht. Sie hatte den Jungen ja nur aus der Ferne gesehen. Vielleicht machte er bloß einen harmlosen Eindruck und erwies sich am Ende als scheußlicher Typ. Dass er ein seltsamer Vogel war, stand jedenfalls fest. Wer sonst würde das tun, sich im Schilf verkriechen, um nach Mädchen zu spähen? Sie musste unbedingt rausbekommen, was mit dem Jungen los war. Als sie beim Baggersee eintraf, verging ihr jedoch der Mut. Sie war allein auf der Wiese und er würde mit ihr tun können, was er wollte. Zaudernd stieg Carla vom Sattel. Sie schob ihr Rad bis zum Liegeplatz, wo sie den gestrigen Tag mit Ivana verbracht hatte. Die Badetuchrechtecke waren als Abdruck im Gras noch deutlich zu sehen und stocherte kurz mit dem Stock in der Brandstelle, die nur aus kalter, zerfallender Asche bestand. Lauernde Augen am anderen Seeufer entdeckte sie nicht. Sie legte das Fahrrad ins Gras und schlenderte ans Wasser. »Lass das Versteckspiel sein! Denkst du, ich weiß nicht, wo du dich verkrochen hast?« Keine Antwort, kein Schwanken der Schilfhalme. »Du bist ein Feigling, wenn du dich nicht zeigst.« Nichts. Sie lief wieder zum Liegeplatz, legte den Rucksack ab, zerrte ihr Badetuch heraus und breitete es aus. Sich auszuziehen und im Bikini aufs Handtuch zu legen, verkniff sie sich, sicherheitshalber. Selbst ihre Sandalen behielt sie an. Das Handy legte sie griffbereit neben sich. Eine Stunde verging, es tat sich nichts. Carla hockte allein auf der Wiese und hob immer wieder den Blick vom Buch, um zum Schilfgras am anderen Ufer zu spähen. Es war ein absolut windstiller Julitag, der noch heißer als der vorangegangene zu werden versprach. In Hose und Bluse fing sie bald an zu schwitzen. Aber sie wagte es nicht, sich allein im Bikini auf das Handtuch zu legen, und von anderen Badebesuchern war weit und breit nichts zu entdecken. Irgendwann packte sie ihre Sachen zusammen und legte sich in den Schatten. Und als der Zeiger ihrer Armbanduhr auf die 10 ruckte, kam ihr der ganze Kiesgrubenausflug idiotisch vor. Wie war sie nur auf die Idee gekommen, sie würde dem Jungen wieder begegnen? Sie dachte an ihre Freundin, die bald auf dem Zagreber Flughafen landete. Carla musste schlucken. Nein, es war besser, nach Hause zu radeln. Sie erhob sich, nahm ihr Handtuch und verstaute es im Rucksack. Dabei stieß sie auf einen Schokostengel, den sie da vergessen hatte. Sie befreite die bereits halbflüssige Schokolade von der Verpackung und öffnete ihren Mund. Zum Zubeißen hatte sie keine Gelegenheit. Rund 20 Meter von ihr entfernt stand da plötzlich der Junge. Carla erschrak. Er streckte einen Arm zu ihr aus, dabei sagte er nichts, bettelte nur mit den Augen. Carla hatte nicht das Geringste gehört. Er war wie aus dem Nichts vor ihr aufgetaucht. Doch allmählich legte sich der erste Schreck. Er wirkte scheu und hatte eindeutig Angst vor ihr. »Du hast Hunger, nicht?« fragte sie. Er gab keine Antwort, als ob er sie nicht verstanden hätte. »Du machst einen hungrigen Eindruck.« Der Junge war auffallend mager und steckte in völlig verlotterten Sachen. Sein kariertes Hemd war teilweise zerrissen, seine Hose viel zu kurz und voll verkrustetem Dreck. Schuhe oder Sandalen hatte er keine an, als ob er immer nur barfuß liefe. Die Zehen waren schwarz. Ansonsten war er durchaus hübsch und musste ungefähr so alt sein wie sie. Er hatte auffallend lange Wimpern, volle Lippen und schwarzes Haar, das ihm bis auf den Hemdkragen fiel. Allerdings war die Mähne zu schmutzig, als dass sich richtig erkennen ließ, ob das Haar eher fein oder dicht war. Der Junge bewegte sich nicht vom Fleck, sondern stierte sehnsuchtsvoll auf die Schokolade. »Meinetwegen, ich kann ja zu dir kommen.« Er zuckte zusammen, als Carla einen Schritt auf ihn zumachte, und als sie noch einen Schritt machte, lief er weg. Er rannte bis zum Waldrand, wo er stehen blieb und sich umdrehte. »Was soll dieser Eiertanz?« schimpfte sie lachend. »Ich kann dir nichts geben, wenn du abhaust.« Sie musste sich schlauer anstellen und behutsamer vorgehen. Carla legte den Schokoladenstängel vor sich ins Gras, dann schlenderte sie langsam ans Seeufer. Im Nu war der Junge bei der Nussschokolade und verschlang sie rasend schnell. Dann floh er in den Wald. »Nichts zu danken«, versetzte Carla, als sie wieder zum Rucksack und ihrem Fahrrad lief. Einerseits war sie erleichtert. Von diesem Jungen ging keine Gefahr aus, und ihre Neugier war mehr als berechtigt gewesen. Andererseits war sie enttäuscht, dass er gleich wieder geflohen war. Carla war sicher, dass er an diesem Tag nicht mehr auftauchen würde. Dazu war er zu scheu. Sie entschied sich, den Rest des Tages in ihrem Baumhaus zu verbringen. Wer es erbaut hatte, wusste sie nicht. 2 Jahre zuvor hatte sie es in der riesigen Buche entdeckt. Es war nicht verfallen gewesen, nur voller Spinnweben, Laub und Insektenleichen und Tierexkrementen auf dem Boden. Carla hatte es eine Zeit lang beobachtet, bis sie sich sicher war, dass man es nicht mehr nutzte, hatte alles geputzt und es wohnlich eingerichtet. Das Baumhaus war Carlas Geheimnis. Selbst Ivana hatte sie nichts davon verraten, sicherheitshalber. Sie wusste ja nicht, ob die Freundschaft Bestand haben würde. Wenn sie zerbrach, war es besser, ein Schlupfloch zu haben, von dem niemand wusste. Als sie einen Sonnenstrahl kitzelte, erwachte Carla auf ihrem muffigen Teppich im Baumhaus. Es musste früh am Morgen sein. Ihr taten sämtliche Knochen weh, und mit diesem Schimmelmief, der aus dem Teppich stieg, kam sie sich selbst ganz müffelig vor. Nichts wie los. Sie packte den Rucksack und kehrte zur Kiesgrube zurück. Sie hatte erwartet, dass von dem Jungen weit und breit nichts zu sehen war. Wenigstens war es ein angenehm warmer Tag. Summend breitete Carla das Badetuch aus und pellte sich rasch aus den muffigen Sachen. Vor dem verwahrlosten Jungen hatte sie keine Angst mehr. Carla lief ans Seeufer, um mit den Zehenspitzen zu testen, ob das Wasser noch kalt war. Es war genau richtig, irgendwo zwischen lau und erfrischend. Nichts wie hinein. Sie schwamm ein paar Runden, legte sich auf den Rücken und linste zum Himmel hoch. Auch der Himmel in Umag war sicher nicht blauer. Erst als sie sich wieder zur Wiese umdrehte, bemerkte sie den Jungen, der sich an ihrem Rucksack zu schaffen machte. »He, was tust du da?« rief sie, worauf er sich ängstlich und sprungbereit aufrichtete. Na klar, er hatte wieder Hunger. Und nach dem Erlebnis von gestern dachte er wahrscheinlich, dass es in ihrem Rucksack etwas zu essen gab. Carla hatte diesmal aber nichts dabei. Und auch sie war hungrig, merkte sie jetzt. Seit gestern Vormittag hatte sie nichts Richtiges mehr zu sich genommen, außer einer Rolle weicher Kekse, die sie im Baumhaus entdeckt hatte. Und der Magen des Jungen war zweifellos leerer als ihrer. Sein Gesicht war förmlich verzerrt vor Gier. Als Carla am Ufer ankam, nahm der Junge Reis aus. Er rannte zum Waldrand, wo er aber wieder stehen blieb. Aus sicherer Entfernung schaute er zu, wie sie sich fröstelnd in ihr Badetuch hüllte. Um ihn anzulocken, beugte sie sich zu dem Rucksack hinunter. Sie hatte sich nicht getäuscht. Vorsichtig näherte er sich Schritt für Schritt, blieb aber sofort stehen, wenn sie in seine Richtung sah. Aus etwa 10 Metern Abstand starrte er schließlich voller Sehnsucht auf ihre Hand, die aber leer war, als sie aus dem Rucksack zum Vorschein kam. »Ich habe leider nichts«, sagte Carla und hob bedauernd die Schultern. Anfangs schien er sie nicht zu verstehen, oder er wollte es nicht. Vielleicht verstand er kein Deutsch? Doch dann regte er sich. »Hungig«, versetzte er mit einem Keuchen. Das Sprechen schien ihn anzustrengen. Ohne den Jungen aus den Augen zu lassen, zog Carla Hose und T-Shirt an. Er tat ihr leid. Selbst aus der Entfernung bemerkte sie seinen Geruch. Und er hatte absolut nichts auf den Rippen. Als sie den Rucksack zuband und sich wieder aufrichtete, hatte sie bereits einen Plan. »Ich fahre nach Hause und hole uns was zu essen. Du gehst nicht weg, okay?« Er antwortete nicht. Vielleicht hatte sie zu schnell gesprochen. Sie streckte den Arm aus und zeigte auf ihr Fahrrad und vom Rad in die Ferne. »Nach Hause fahren«, sagte sie. »Was zu essen holen von daheim?« Sie spielte ihm mit Gebärden vor, wie sie den Rucksack auspacken, Sachen zum Essen vor sich in der Wiese ausbreiten und sich in den Mund stecken, kauen und schlucken würde. Es war nicht leicht, dem Jungen ihre Absicht verständlich zu machen. Als Carla schließlich auf die Armbanduhr zeigte, starrte er nur auf das runde Ding an ihrem Handgelenk, halb neugierig und halb verwirrt. »Ach du Scheiße, der hat keinen Schimmer, was Uhren sind.« Mit heftigem Nicken versetzte er: »Scheiße!« Dieses Wort war dem Jungen offenbar vertraut. Unsicher wollte er wissen, »Scheiß-U«. Gegen ihren Willen brach Carla in Lachen aus. »Leider braucht man sie, die Scheißuhren«, sagte sie, »zum Beispiel, wenn wieder Scheißschule ist und man um 8 aufstehen muss.« »Schule?« entgegnete er mit einem Stirnrunzeln. Carla staunte. Der Junge hatte noch nie eine Schule besucht. Er war echt zu beneiden. »Du kannst dir nicht vorstellen, was dir deine Eltern erspart haben. Scheinen ja echt coole Leute zu sein.« Ratlos schaute der Junge sie an. Er konnte mit der Bemerkung nichts anfangen, die Carla jetzt selbst ziemlich dumm fand. Beneidenswert war der verhungerte Junge in seinen verdreckten Klamotten ganz und gar nicht. Und seine Eltern waren ganz sicher nicht cool, wenn sie den Jungen derart verwahrlosen ließen. Nicht einmal etwas zu essen bekam er von ihnen. Und wenn Carla sich irrte und er gar keine Eltern hatte, wenn er sie verloren hatte, wenn er halb verwildert, allein und verlassen im Wald hauste?